Vielen Dank. Schönen guten Abend. Ja, ich eröffne das Unterhaltungsprogramm des heutigen Abends. Es ist mir eine große Ehre, einer von den drei Supporting Acts von John Cleese sein zu dürfen. Passiert nicht alle Tage. Ich lese Ihnen ein paar Passagen aus meinem ersten und bisher einzigen Jugendbuch, Jugendroman vor, Pampa Blues. Pampa ist da drin, weil der Schauplatz irgendwo weit draußen in einem winzigen Kaff, ich habe es im Osten Deutschlands, also in einem der neuen Bundesländer angesiedelt, spielt. Mehr muss ich dazu nicht sagen, weil das macht Ben Schilling gleich selber. Ich hasse mein Leben. In 3 Jahren werde ich 20, das ist die Hälfte von 40. In 8 Jahren ist Karl 90 und ich bin 25 und vielleicht noch immer hier mit ihm. Das will ich mir gar nicht erst vorstellen. Die Realität reicht mir völlig. Karl steht vor mir splitternackt. Schaum liegt auf seinen knochigen Schultern wie Schnee. Er schlottert ein wenig, dabei ist es warm im Badezimmer. Der Spiegel hat sich beschlagen, unter der Decke hängen Dampfschwaden. Ich trockne Karl den Rücken ab, weil er das nicht mehr selber kann. Was Karl alles nicht mehr selber kann, würde ganze Bücher füllen. Karl schwankt und streckt die Arme nach der Wand aus. In 65 Jahren bin ich so alt wie er jetzt. Hier, dein Gehänge kannst du dir selber abrubbeln, sage ich und gebe ihm das Handtuch. Gehänge ist gut, nuschelt Karl und kichert. Manchmal versteht Karl alles, sogar schlüpfrige Sprüche. Dann ist sein Kopf ein altes Radio, in dem die verstaubten Röhren noch einmal aufglühen und auf Empfang gehen. Aber meistens reicht es gerade einmal für die einfachsten Sätze, an schlechten Tagen bloß für einzelne Wörter wie Essen oder Schlafen oder Kuchen. Mit Karl geht es bergab. Wenn sein Gehirn den Betrieb irgendwann völlig aufgibt, können wir uns überhaupt nicht mehr unterhalten. Ich weiß nicht, ob ich es vermissen werde. Mit 15 habe ich bei Karl eine Lehre als Gärtner angefangen. Meine Mutter hielt das für eine tolle Idee, aber das war nur eine Notlösung, die einfachste Art, mich nach dem Tod meines Vaters abzuschieben. Karl durfte eigentlich gar keine Lehrlinge mehr ausbilden. Sein Gehirn funktionierte damals zwar noch ziemlich tadellos, aber er war alt, hatte kaputte Knie und werkelte nur noch zum Vergnügen im Garten vor sich hin. Trotzdem schaffte es meine Mutter irgendwie, die Sache mit den Behörden zu regeln. Ich glaube, bei den vielen Schulabbrechern und arbeitslosen Jugendlichen, die es in der Gegend gibt, ist es den Beamten völlig egal, was ich hier so treibe. Hauptsache, ich bin versorgt, lungere nicht rum und nehme keine Drogen. Karl brachte mir bei, wie man Blumenzwiebeln eingräbt, Rosenbüsche zurückschneidet und Setzlinge umtopft. Von ihm weiß ich, wie man gute Komposterde macht und Blattläuse los wird. Ich kann eine Steinnelke von einer Pfingstnelke unterscheiden und mit einer Fellkacke ebenso gut umgehen wie mit einem Kreil. Was ich hier nicht gelernt habe, ist, wie die Welt da draußen funktioniert und wie sich ein nacktes Mädchen anfühlt. Meine Mutter hat mich 1 Jahr lang jeden Donnerstag in die Stadt zur Berufsschule gefahren, 1 Stunde hin und 1 zurück. Sie ist Sängerin. In der Zeit ist sie mit Tanzbands bei Partys, Firmenfeiern und Hochzeiten aufgetreten, aber eigentlich ist meine Mutter Jazzsängerin. Sie tingelt mit einem Quartett durch die Clubs und Kneipen Europas. Piano, Saxophon, Bass, Schlagzeug und sie. Auf dem Pressefoto trägt sie ein langes schwarzes Kleid und schwarze Handschuhe, die bis zu den Ellbogen reichen. Ihre 4 Musiker tragen Smokings und Fliegen und alle lächeln in die Kamera. Unter dem Bild steht in geschwungener Schrift Betty Black and the Emerald Jazz Band. Der Mädchenname meiner Mutter ist Paslack, Bettina Paslack. Sie fand, das klingt zu sehr nach Neuruppin und zu wenig nach New York. Schilling, den Namen meines Vaters, hat sie nie benutzt. In ihrem Pass steht Bettina Schilling Paslack, aber in der Musikszene kennt man sie nur unter ihrem Künstlernamen. Sie kommt viel rum, reist durch ganz Europa, von Palermo bis Helsinki, von Alicante bis Warschau. Für eine große Karriere hat es trotzdem nicht gereicht. Keine Ahnung, warum. Vielleicht fehlt dir der Ehrgeiz, der richtige Biss oder ein tüchtiger Manager. Oder ihre Stimme ist zu durchschnittlich. Und dann Jazz. Ich meine, wer hört sich sowas überhaupt an? Nach dem Bad helfe ich Karl beim Anziehen, dann koche ich uns Mittagessen. Karl deckt den Tisch. Frau Wernicke, die Krankenpflegerin, die einmal pro Woche nach Karl sieht, hat mir gesagt, ich soll Karl kleine Aufgaben geben, damit sein Gehirn etwas zu tun hat. Eine von Karls Aufgaben ist es, dreimal täglich den Tisch zu decken. Frau Wernicke sagt, das sei eine Art Training, um die geistige Leistungsfähigkeit zu steigern, aber in Karls Fall scheint die Sache nicht wirklich zu funktionieren. Meistens vergisst er etwas, einen Löffel, eine Tasse, beide Servietten. Oft liegen zwei Gabeln neben dem Teller, aber keine Messer oder er stellt Kaffeetassen hin statt Wassergläser. Manchmal steht er vor dem leeren Tisch und kann sich nicht erinnern, was er tun soll. Dann muss ich für ihn das Geschirr und Besteck rausnehmen und ihm alles zeigen. Wenn er einen besonders schlechten Tag hat und 5 Minuten lang ratlos einen Löffel in den Händen dreht, setze ich ihn auf seinen Stuhl und lasse ihn Papierschnipsel machen. Das verlernt er nie. Heute hat Karl einen ziemlich guten Tag. Messer und Gabel sind zwar auf der falschen Seite, aber dafür hat er bis auf die Glasuntersetzer und die Servietten nichts vergessen. Er trägt schwarze Socken, eine weite graue Hose und ein weißes Hemd. Wenn er rasiert wäre, würde er direkt passabel aussehen. Ich hole die Servietten aus der Schublade, stopfe Karl eine in den Kragen und kremple seine Ärmel hoch. Danke, sagt Karl. Im Durchschnitt bedankt er sich etwa 10.000 Mal pro Tag bei mir, egal ob ich ihm in die Pantoffeln helfe, Butter aufs Brot schmiere oder die Brille putze. Guten Appetit, sage ich. Danke, sagt Karl. Die Keksdose, die neben ihm auf dem Boden steht, ist voller daumennagelgroßer Schnipsel in zahllosen Blautönen. Wenn ich am Morgen unausgeschlafen oder am Abend vom Tag genervt bin und Karls Essgeräusche nicht hören will, sein Gepuste und Geschlürfe, sein Kauen und Schmatzen, drehe ich das Radio neben der Spüle an. Aber jetzt, um die Mittagszeit, läuft auf allen Sendern nur Mist und ich lasse es bleiben. Wochenrückblick, sagt Karl. Was? Manchmal benutzt Karl Wörter, die ich vorher noch nie von ihm gehört habe. Dann bin ich immer völlig baff und muss daran denken, wie er mir früher immer Geschichten erzählt hat, als sein Gehirn noch kein bröseliger Schwamm war. Sagt Selma zu sowas, Wochenrückblick. Karl kann sich einen Hut aufsetzen und mich 3 Sekunden später fragen, wo sein Hut ist. Aber ab und zu berühren sich in seinem Kopf ein paar Drähte und eine Erinnerung blitzt auf, die jahrelang in einer Ecke verstaubt ist. Wir sind hier am Arsch der Welt, nicht am englischen Hof, sage ich eine Spur zu schroff. Auch ich habe meine schlechten Tage, heute ist einer. Am Morgen hatte Karl Leim in den Haaren, beim Frühstück ist ihm Eigelb auf die frisch gewaschene Pyjama-Hose getropft und als er in die Badewanne sollte, hat er sich geweigert und wie ein kleines Kind aufgeführt. Mir schmeckt's, sagt Karl. Ironie und Zynismus prallen an ihm ab. Nur wenn ich ihn anschreie, zuckt er zusammen und sieht mich verdattert an. Dann tut es mir jedes Mal furchtbar leid und ich entschuldige mich bei ihm und schäle ihm einen Apfel oder eine Mandarine. Na, da bin ich ja beruhigt, sage ich. Ich kenne meine Großmutter bloß von Fotos. Sie hat Karl verlassen, bevor ich geboren wurde. Warum er ausgerechnet heute an sie denkt, ist mir schleierhaft. Den Ausdruck Wochenrückblick hat er bestimmt nicht erfunden. Das Mittagessen besteht aus Schnitzeln von gestern, Kohl von vorgestern, Reis vom Dienstag und Marmorkuchen von letzter Woche. Wochenrückblick scheint mir eine treffende Bezeichnung dafür zu sein. Vergiss deine Pillen nicht, sage ich und schiebe ihm den Unterteller mit den Tabletten hin. Danke. Karl legt sich eine Kapsel nach der anderen auf die Zunge und spült sie mit einem Schluck Wasser runter. Hin und wieder, nicht sehr oft, stelle ich mir vor, wie es wäre, wenn Karl sterben würde. Ganz selten wünsche ich mir, ihn am Morgen tot in seinem Bett zu finden. Wenn meine Großmutter nicht weggegangen wäre, hätte sie Karl am Hals. Wer behauptet, man könne über sein Leben selber bestimmen, hat keine Ahnung. Und bestimmt keinen senilen Opa, um den er sich kümmern muss. mach einen kleinen Sprung. Ben fährt mit Karl in den Ort, den man sich sehr klein vorstellen muss. Und sie tun das in einem Tuk-Tuk. Worin sonst? Der Lebensmittelladen von Wingroden ist zugleich auch Friseursalon und Postannahmestelle. Im Schaufenster steht das verstaubte Modell eines Vergnügungsparks mit Buden, Bahnen, Riesenrad und einem gemalten See, auf dem kleine Ruderboote und tote Insekten liegen. Auf der Scheibe ist in gelber, teilweise abgeblätterter Schrift zu lesen: Lebensmittel Maslow und Poststelle. An der Tür klebt ein handgeschriebenes Plakat: Haarschnitt auf Anfrage. Im Laden gibt es Konserven, Tütensuppen, Glückwunschkarten, Kerzen, Nägel, Bleistifte, Spaten und tausend andere Dinge, die jemand, der hier lebt, vielleicht irgendwann brauchen könnte. Auf den Regalen stehen auch einige nutzlose Artikel, Wegwerfkameras und aufblasbare Nackenkissen, wie man sie auf Flugreisen benutzt. Keiner im Dorf verreist jemals. Über der Tür hängt eine Glocke, die leise klingelt, wenn man den Laden betritt. Karl hebt jedes Mal den Kopf und lächelt die Glocke erstaunt an, als habe er ihren Klang noch nie zuvor gehört. Danke, sagt er, und ich weiß nie, ob er sich bei mir für das Öffnen der Tür bedankt oder bei der Glocke für das Bimmeln. Bin gleich da, ruft Anna aus dem Lagerraum, in den man durch eine Tür hinter der Verkaufstheke gelangt. Niemand kennt Annas Alter. Ich glaube, sie ist etwa 35, aber Maslow behauptet, das reicht nicht. Für Alfons und die anderen Bauern ist sie blutjung, nur ist für die jeder Mensch unter 50 ein Kind. Jojo ist es egal, wie alt Anna ist. Er sagt, er würde sie auch lieben, wenn sie 80 wäre. Das ist natürlich Blödsinn. Andererseits weiß man bei Jojo nie. Karl zeigt auf das Glas mit den Nougat-Brocken und sieht mich an. Er kann kaum ordentlich den Tisch decken und weiß zwischendurch nicht mehr, wie er heißt, aber dass er bei jedem Friseurbesuch einen Nougat-Brocken kriegt, daran erinnert er sich wie ein Elefant. Manchmal habe ich den Verdacht, dass Karl nur so tut, als ob er immer vergesslicher wird. Aber dann finde ich ihn am Morgen in seinem Zimmer nackt und fröstelnd, weil er den Schlafanzug ausgezogen hat und sich nicht daran erinnern kann, dass seine Kleider im Schrank liegen. Oder er sitzt auf der Veranda und weint vor sich hin, weil die Tür klemmt und er meint, ich hätte ihn ausgesperrt. Dann weiß ich, dass er nicht spielt. Es ist ihm jedes Mal furchtbar peinlich, wenn ich ihm zum tausendsten Mal zeigen muss, wo seine Unterwäsche, die Socken, Hosen und Hemden sind. Wenn ich ihn auf der Veranda finde, strahlt er mich immer an, als würde ich ihm alle seine Fehler und all den Mist, den er dauernd anstellt, verzeihen und ihn wieder aufnehmen. In solchen Augenblicken weiß ich nie so recht, was ich für Karl wirklich empfinde. Einerseits ist er mein Großvater und so ziemlich der einzige Verwandte, den ich habe. Ich müsste ihn eigentlich lieben und mich freuen, dass es ihn gibt. Andererseits ist er der Grund dafür, dass ich in diesem Kaff festsitze und Koch geworden bin, Chauffeur und Pfleger und überhaupt das verdammte Mädchen für alles. Es wäre gelogen, wenn ich behaupten würde, dass ich Karl liebe, aber um ihn wirklich zu hassen, habe ich ihn vermutlich noch nicht lange genug am Hals. Am ehesten ist es Mitleid, was ich spüre. Mitleid und ein Rest an Zuneigung für einen alten, hilflosen Mann, den Vater meines Vaters. Vielen Dank fürs Zuhören.